MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
Disease Ex, ein Begriff, der in den vergangenen Wochen häufig fiel, zusammenhängend. Damit wurden viele Todesfälle im Kongo gemeldet, von denen man zunächst dachte, es handele sich um eine neue Krankheit, möglicherweise eine Pandemie. Doch was ist dran und was hat es eigentlich mit dem Disease Ex auf sich? Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
Hallo Frau Böttcher.
Ja, der Run auf die Weihnachtszeit läuft. Geht's Ihnen gut?
Ja, eigentlich bestens. Wir haben schon alle Geschenke und ich bin auch nicht mehr krank, keine Erkältung mehr. Daher würde ich mal sagen, alles im grünen Bereich.
Sehr gut, alles bereit für die letzte Ausgabe Gesundheitskompass
in diesem
Jahr. Der Baum
steht auch schon. Ja,
auch schon, wow, vorm vierten Advent.
Ja, der Baum steht schon.
Ja, wir werden auch im Verlauf dieses Podcasts ins neue Jahr schon blicken. Zunächst aber ein Thema Kongo, Krankheit X oder Disease X, da gab es viele Tote. Wenn Sie als Virologe allerdings Disease X hören, denken Sie gar nicht an die aktuellen Meldungen aus dem Kongo, sondern so gesagt auf eine Alarmstufe Rot.
Ja, der Ausdruck Disease X hat sich so ein bisschen rauskristallisiert in Zeiten, wo man Planspiele gemacht hat für künftige Pandemien. Da muss man dem ja dann irgendeinen Namen geben, und weil keiner dann Coronavirus dazu sagen will, weil sonst immer so eine kleine Einschränkung ist, oder Grippevirus dazu sagen will oder Ebola dazu sagen will, hat man das in diesen Planspielen immer Disease X genannt, also die Krankheit X, die da neu aufgetreten ist. Und seitdem, kann man so sagen, seit so 2002, 2003 ungefähr, also im Nachgang zu den Milzbrandanschlägen in den USA, ist es so, dass Disease X eigentlich immer steht für eine neue Krankheit, die irgendwo aufgetreten ist, gemeldet wird und die so gefährlich ist, dass sie unmittelbar pandemisches Potenzial hat. Das heißt also Alarmstufe Rot, es könnte eine Pandemie geben. Das ist gemeint, wenn man Disease X meint.
Im Fall des Kongo hat sich das zum Glück nicht bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation hat Wissenschaftler vor Ort gehabt und Tests gemacht. Da ist dann Malaria rausgekommen. Aber mal angenommen, es wäre wirklich eine komplett neue Krankheit. Wie würde man denn grundsätzlich bei der Erforschung dann vorgehen?
Ja, also zuerst mal kommt es auf die Meldung an. Also das Wichtige ist ja, dass man irgendwie mal mitkriegt, wenn sowas ist. Und so kann man sagen, war das, was im Kongo gelaufen ist, eigentlich ganz positiv mal grundsätzlich, dass es überhaupt eine Meldung gab. Das war sicherlich ein Ergebnis dessen, dass ja die internationalen Gesundheitsvorschriften letztes Jahr bei der WHO-Generalversammlung nochmal diskutiert wurden, nochmal verändert wurden, nachgeschärft wurden und alle Länder wirklich nochmal gesagt haben, ja, wir bereiten uns jetzt besser vor, sozusagen als konsequent aus Corona. Und da hat man in Afrika eben jetzt, sage ich mal, sehr locker den Colt sitzen gehabt, und sobald da dieser Ausbruch war im Südwesten des Kongo, hat man gesagt, das könnte Disease X sein. Könnte man drüber reden, warum die da die Malaria nicht identifiziert haben. Das ist vielleicht ein interessantes Thema. Aber wenn es dann die Disease, was dann als nächstes passiert normalerweise ist, ja, Disease X heißt ja, man hat eine neue und unbekannte Erkrankung. Das heißt eigentlich schon, dass man die üblichen Verdächtigen von Malaria über Durchfall bis Gelbfieber und Ebola, dass man die alle ausgeschlossen hat und dann also sieht, okay, es ist was Neues, und typischerweise muss es eine Atemwegserkrankung sein, damit es überhaupt pandemisches Potenzial hat. Also wenn etwas eine Schmierinfektion ist, dann müssen Sie zumindest zu dem Zeitpunkt keine Angst davor haben, dass das eine Pandemie macht, weil das kann sich nicht schnell genug unter Menschen ausbreiten. Und dann würde normalerweise als nächster Schritt sofort von den lokalen Behörden abgeregelt werden. Also da gibt es schon Protokolle, und eigentlich haben alle unterschrieben, dass sie in jedem Land der Erde, also in jedem Mitgliedstaat der WHO zumindest, das sind alle Länder, die in den Vereinten Nationen sind, plus Liechtenstein und der Vatikan. Diese alle, die haben unterschrieben, dass sie sich Pläne zurechtlegen für diesen Fall, dass sowas auftritt. Ganz ehrlich gesagt, die meisten haben das nicht wirklich. Wir Deutschen hatten ja auch nicht wirklich Pläne, als
was?
Covid kam. Nee, wir hatten Pläne, aber wir haben keine exekutiert. Das war scheinbar nichts so, dass man es nur rausziehen und einfach machen musste. Und das ist in Afrika natürlich so ähnlich. Und was man dann eigentlich machen muss, ist, dass man abriegelt und dass man zusieht, dass sich das nicht weiter ausbreitet und dann vor allem erstmal epidemiologisch rauskriegt, wie wird es übertragen? Also wo ist der Übertragungsweg? Wo muss ich Schleusen zumachen, um zu verhindern, dass das aus der Region, aus dem Land sich weiter ausbreitet? Und parallel laufen dann quasi die Alarmmechanismen, dass Spezialisten kommen. Da treten sich zurzeit die Fachleute so ein bisschen auf die Füße, wer das dann machen darf, um dort die Diagnostik zu machen, um rauszukriegen, was es ist. Weil so eine normale Malaria kann quasi, wenn ich mal so sagen darf, jeder Buschdoktor diagnostizieren. Aber
per Schnelltest oder wie läuft das?
Ja, genau, da gibt es einen Schnelltest, okay. Der heißt sogar Malaquick, der Klassiker. Gibt auch noch ein paar andere. Malaquick, kann man sich schon vorstellen, was man damit nachweisen kann. Da braucht man ein Tröpfchen Blut und dann, bing, hat man die Malaria. Ehrlich gesagt, im Kongo ist so viel Malaria, dass die das da, also ich wüsste jetzt keinen Arzt und keinen Gesundheitsworker, Healthworker, also diese Leute, die keine Ärzte sind, aber irgendwie so wie Krankenschwestern oder Krankenpfleger ausgebildet sind, der nicht sofort eine Malaria erkennt eigentlich. Und und dann würde also ein Spezialistenteam kommen, im Extremfall sogar mit einem mobilen Laboratorium. Da gibt es mehrere, die da sozusagen per Flugzeug dann hingebracht werden können. So hat man es in Westafrika übrigens beim Ebola-Ausbruch dann gemacht. Dann wird also analysiert, was es sein könnte. Entweder ist es dann doch eine bekannte Krankheit, die mit den normalen Tests eben nicht so leicht zu erfassen war aus irgendeinem Grund. Oder es ist wirklich was ganz Neues. Das ist dann der Fall, wo man wirklich Sorge haben muss. Und da kann man sich so vorstellen, also in Westafrika bei Ebola war es noch das CDC aus Amerika. Inzwischen muss man die quasi die amerikanischen CDC nennen, weil es gibt ja auch inzwischen China CDC, es gibt das europäische CDC und es gibt das afrikanische CDC eben seit 2017. Und da ist es so, diese Seuchenbehörden, also Centers for Disease Control and Prevention heißt das ja, da müsste eigentlich ein P hinten dran sein, also CDCP Prevention, also wie sagt man, Abwehr von Krankheiten, Prävention von Krankheiten ist eben auch schon noch mit drinnen. Die wollen das halt dann diagnostizieren. Also bisher war es so, in Westafrika hat das amerikanische CDC die Diagnostik gemacht, ganz allen voran. Und auch Deutschland. Also wir haben so ein mobiles Labor, was vom Tropeninstitut in Hamburg betreut wurde, haben wir dort auch zum Einsatz gebracht. Da gibt es eben inzwischen auch aus Afrika selber Möglichkeiten, das zu machen. Die afrikanische CDC, die es seit neuerdings gibt, ist in Addis Abeba. Und die können auch Labors entsenden. Die haben zwar keine eigenen, aber haben Beziehungen, welche schicken zu können. Und so, sage ich mal so ein bisschen, so war das in Afrika letztlich. Also mein Eindruck ist, also dass man das Disease X genannt hat, naja. Also wir können gerne über die Anfangszeit da reden, wie das gelaufen ist jetzt vor ein paar Wochen. Aber da wollten sich natürlich auch irgendwie Leute profilieren in dem Sinn, dass man gesagt hat, schaut mal her, wir haben das alles umgesetzt, was bei den WHO-Gesundheitsregularien jetzt beschlossen wurde. Und wir haben eine ganz wichtige Einrichtung und bei uns funktioniert das ganz toll. Und deshalb war man ein bisschen übereifrig an der Stelle.
Als so eine Art Daseinsberechtigung oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, das ist ja überall so. Jede Behörde, jeder Radiosender will irgendwie zeigen, dass er gebraucht wird. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss zeigen, dass er trotz Privatfernsehen und so weiter auch noch gebraucht wird. Universitätsprofessoren müssen zeigen, dass sie trotz der zum Teil viel besseren Forschung in der Pharmaindustrie gebraucht werden und so weiter. Und dort ist es eben auch so. Man kann es ja mal kurz sagen, das war so, diese Disease X ist ja überall durch die Medien gegangen, dass das jetzt im Süden des Kongo aufgetreten ist. Das lag daran, dass der stellvertretende Gouverneur dort, der da zuständig war für diese Region, Kwango heißt es, das ist eine riesengroße Region da im Südwesten des Kongo, die extrem unterversorgt ist in jeder Hinsicht. Und der hat in Kwango eben diese Meldung gehabt, dass da hauptsächlich bei Kindern einige hundert Fälle, ich glaube über 400 Fälle waren es zuletzt, von merkwürdiger Krankheit aufgetreten sind. Die hatten eben Fieber, Kopfschmerzen, Husten, Knochenschmerzen, also so allgemeine Körperschmerzen und Achtung, Triefnase, also laufende Nase. Und da hat man natürlich gesagt, oh, Husten, laufende Nase, das klingt ja so, wenn man sich erinnert an Corona am Anfang oder könnte eine Influenza sein oder sowas. Und eine hohe Sterblichkeit, also 31 Tote von etwas über 400 gemeldeten Fällen. Da hat dann die WHO ganz fleißig sofort eine Sterblichkeitsrate von 7,6% daraus berechnet. Das ist natürlich gruselig, wenn man sich vorstellt, man hätte eine ansteckende Krankheit, die eine Pandemie macht mit 7,6% Sterblichkeit. Zum Vergleich, bei Covid lag die Sterblichkeit vielleicht so bei 0,5 bis 0,7%. So, und dann auch noch Family Clusters. Also man hat festgestellt, dass es in Familien gehäuft auftritt. Und diese sehr groben Meldungen haben das African CDC dann eben dazu bewegt, gemeinsam mit der WHO in Genf hier Alarm zu läuten und zu sagen, das ist also jetzt hier offensichtlich Disease X und wir müssen da jetzt die ganz großen Panzer auffahren sozusagen. Der Gouverneur hat gleich erklärt, dass er jetzt Maßnahmen ergriffen hätte, um die Epidemie einzugrenzen dort, um die weitere Verbreitung der Seuche zu begrenzen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Also ich kenne jetzt die Region Kwango nicht, aber ich war jetzt schon ein paar Mal in der Republik Kongo. Ich kenne den Ostkongo ein bisschen, weil da Ebola ja herkommt ursprünglich. Also Kwango soll noch viel schlimmer sein. Also komplett unterversorgt. Man braucht von Kinshasa für die 700 Kilometer mit dem Auto mindestens 2 Tage. Dort hatte gerade die Regenzeit angefangen. Da kann es wahrscheinlich dann auch mal 3 Tage brauchen, je nachdem, was man für ein Auto hat. Das Handynetz funktioniert da unten nicht. Es gibt keine richtige Struktur. Die Leute sprechen auch unterschiedliche Sprachen. Es ist gar nicht so einfach, sich da durchzusetzen. Und da will der also jetzt irgendwie Präventionsmaßnahmen ergriffen haben, ohne genau zu wissen, was es ist. Das sieht man schon, das ist alles Politik. Also es ist extrem politisch überlagert. Und dass das dann am Schluss Malaria war, wie Sie eingangs schon verraten haben. Ja.
Oh nein, zu früh gespoilert.
Gespoilert haben, ja. Das war die Malaria. Jetzt muss man dann als Infektiologe sagt man jetzt Folgendes. Also erstmal, warum kamen die überhaupt nicht gleich drauf, dass es Malaria ist? Ja? Mhm. Also rein dort vor Ort. Ja. Nur mal so als Zahl. Also von der Größenordnung her ist es so, dass in Afrika, also im Kongo, über die Hälfte aller Patienten, die ambulant versorgt werden, Malaria haben. Also über die Hälfte aller Patienten, die ambulant in Arztpraxen, wenn man es so nennen darf, gehen. Über 40% der Patienten, die im Krankenhaus liegen, also fast die Hälfte aller Patienten, die im Kongo im Krankenhaus liegen, haben Malaria. Und 28% der Todesfälle, die gemeldet werden, sind Malaria, ein Drittel also fast so. Also das ist jetzt nicht irgendeine Krankheit da.
Man hätte drauf kommen können.
Ja, und dann sage ich jetzt nochmal dazu, also es war ja die Regen, also was die natürlich wissen, also bei uns vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat, aber im September beginnt da die Regenzeit. Und in der Regenzeit fangen diese Monstermücken eben an zu stechen wie Sau. Die brüten dann und das merkt man quasi von Woche zu Woche, dass es immer schlimmer wird. Und es ist bekannt, dass die Übertragungszahlen und die Fallzahlen von Malaria dann explodieren plötzlich. In der Trockenzeit ist nichts los und dann plötzlich steigen die Fälle. Das war im September und Ende Oktober wurde dieser sogenannte Ausbruch gemeldet. Dann war es so, dass das fast nur oder zum größten Teil Kinder waren, die betroffen waren. Und dass in dieser Region bekannt war, dass die Malaria-Präventionsmaßnahmen, die ja rauf und runter gemacht werden, übrigens auch gemeinsam von CDC USA mit dem Kongo, gibt es schon lange ein Kooperationsprogramm für Malaria-Prävention, was eigentlich ganz gut ist. Und da unten ist da nichts angekommen von. Das ist eben so eine ländliche Region, die eigentlich vergessen ist. Also das heißt, man hätte es eigentlich an der Stelle schon ahnen können. Es war auch klar, dass die schweren Fälle alle unterernährt waren, auch typisch für die Malaria. Klar, jetzt könnte man sagen, ja, aber was ist mit dem Husten? Das wissen nicht so viele, dass bei schweren Malaria-Fällen tatsächlich Husten ein typisches Symptom ist. Die haben so einen trockenen Husten, weil die roten Blutkörperchen gehen bei der Malaria kaputt und die machen wahrscheinlich so eine allergische Reaktion in der Lunge. Interessanterweise insbesondere, wenn man die Therapie abgeschlossen hat oder wenn die Therapie schon läuft, dann kriegen die Leute Lungenprobleme, manche so schwere Lungenprobleme, dass sie daran sterben. Das ist bekannt. Was überhaupt nicht zur Malaria passt, ist die Triefnase. Also das gibt es bei Malaria definitiv nicht, sodass man die Frage stellen muss, wieso kam das auf die Liste? Vielleicht hat das die WHO verunsichert. Aber vor dem ganzen Hintergrund, dass es epidemiologisch so dermaßen wie die Faust aufs Auge zur Malaria passt, von der Jahreszeit her passt, von dem Alter der Betroffenen passt, von dem Zusammenhang mit der Unterernährung passt, muss man die Frage stellen, ja, offensichtlich ist dort in einem großen Provinz im Kongo die Basisdiagnostik für die üblichen verdächtigen Krankheiten, die dort häufig sind, also Malaria zum Beispiel, so super schlecht, dass man die Malaria nicht ausgeschlossen hat und dass man quasi warten musste, bis irgendwelche Teams aus dem Ausland da eingetrudelt sind und gesagt haben, was ich gelesen habe, sind 8 von 10, die sie untersucht haben, waren eben dann Malaria. Das heißt also, das ist eigentlich schrecklich, wenn man sich klar macht, dass es Teile der Erde gibt, von denen Pandemien ausgehen können, wo wir wirklich vermuten, dass die schlimmsten Krankheiten der Zukunft von dort kommen könnten, einfach weil da der Urwald außenrum ist mit den ganzen Tieren, die solche Viren beherbergen. Und dass man ausgerechnet dort bei der Versorgung der Menschen so schlecht ist, dass wir überhaupt keinen Indikator haben. Also wir haben kein Frühwarnsystem. Und das sollten wir als Lehre aus diesem falschen Disease-X-Ausbruch so ein bisschen mitnehmen.
Das Stichwort Zukunft hatten Sie gerade schon angesprochen. Wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel. Erstmal ein lockeres Thema. Haben Sie Vorsätze?
Fürs neue Jahr? Mehr Geld verdienen.
Okay, ja.
Netter zu sein zu meinen Kindern, mehr Zeit für die Kinder. Mhm. Ich denke jetzt ehrlich gesagt erst darüber nach, während Sie mich fragen, sonst mache ich das an Silvester immer. Also
okay.
Wir machen das immer so, wir sind ja noch, muss ich zugeben, alte Schule, die Silvesterraketen verschießen, das darf man gar nicht mehr sagen.
Und Sie sind auch so ein Böller-Typ wahrscheinlich.
Nee, ein Böller-Typ gar nicht. Böller finde ich ganz fürchterlich, erschrecke ich auch immer, finde ich auch sinnlos, erinnert mich an Krieg und so. Nee, aber so Raketen, die so hochfahren und hochschießen und so ein schönes Feuerwerk machen, das mag ich irgendwie. Und es ist so, dass wir uns dann immer was wünschen. Wir schicken immer so Silvesterraketen hoch, nicht so viele, aber für jede Rakete gibt es dann eine Sammlung von Wünschen, die wir fürs neue Jahr losschicken. Und da würde ich dann, an der Stelle würde ich mir dann kurz vorher überlegen, welche Vorsätze ich habe.
Okay.
Jetzt bin ich noch so ein bisschen auf dem kalten Fuß. Aber was ich gerade gesagt habe, ist schon mal wichtig auf der To-Do-Liste.
Sehr gut. Wir schauen jetzt virologisch quasi auf das kommende Jahr. Eine Sache, die uns da wahrscheinlich auch weiterhin beschäftigen wird, sind die Entwicklungen um die Vogelgrippe H5N1. Das werden wir erstmal nicht los, oder? Wie ist Ihre Einschätzung?
Das ist fürchterlich. Also die sogenannte Vogelgrippe H5N1 ist ja eigentlich eine Variante von Influenza, also ein Influenza-Virus. Und da muss man sagen, die Influenza-Viren, die befallen halt immer verschiedene Tierarten. Auch der Mensch gilt da als Tier sozusagen. Die kamen mal, H5N1 kam mal von den Vögeln. Das war eine dieser hochpathogenen Vogelerkrankungen. Aber das wütet ja im Moment gerade in Amerika, in den Vereinigten Staaten bei Milchkühen oder überhaupt bei Rindern, bei Kühen. Und man weiß inzwischen sehr viel. Also man weiß, wie es übertragen wird. Am Anfang, wir haben es im Podcast ja auch schon gehabt, waren da viele Fragezeichen. Aber inzwischen ist klar, dass es wirklich im Euter sich dieses Virus da vermehren kann, dass es nur durch eine Schmierinfektion übertragen wird von Rindviech zu Rindviech. Da hilft der Mensch mit. Also die Kühe reiben nicht gegenseitig ihre Euter irgendwie aneinander, sondern das passiert beim Melken. Und unter Umständen noch von der Mutter aufs Kind, wenn man so sagen darf, also von der Kuh aufs Kalb beim Säugen. Aber im Prinzip ist es etwas, was man eigentlich kontrollieren könnte. Also so eine Schmierinfektion bei Nutztieren. In Europa hatten wir früher die Rindertuberkulose. Das war ein Riesenproblem, auch eine Schmierinfektion. Die hat man mit konventionellen epidemiologischen, antiepidemischen Maßnahmen in den Griff bekommen. Also durch Trennung von infizierten und nicht infizierten Tieren und so weiter. Mhm. Mit diesen ganz einfachen, eigentlich einfachen Maßnahmen kann man das machen. Wird in Amerika aber nicht gemacht, weil das betrifft die Freiheit der Cowboys dort. Das betrifft natürlich irrsinnig viel Geld und wahnsinnig einflussreiche Menschen im Mittleren Westen und im Süden der USA. Und das ist ja nun bekannt, dass dieser Teil der Amerikaner, der ungefähr 50% ausmacht, gerade den neuen Präsidenten gekürt hat. Und Donald Trump ist eigentlich auf dem Ticket Präsident geworden, was er sich aus der Covid-Pandemie erarbeitet hat, nämlich Gegenmaßnahmen sind Mist, Wirtschaft ist das Wichtigste, das Virus geht wieder weg, it will go away. Und im Übrigen haben das die Chinesen erfunden und sie kennen diese ganzen Verschwörungstheorien, ja, bis hin zu der Idee, dass man irgendwelche Pferdeentwurmungsmittel gegen das, dass die helfen sollen als Therapie.
Stimmt, ja, ich erinnere mich.
Ja. Da könnte ich noch lange weiterreden, können Sie sich vorstellen.
Desinfektionsspritzen, ja.
Also es war gruselig, ja, und diese ganzen wilden Ideen, die haben natürlich alle den Vorteil, dass man das leider, dass man es nicht so ernst nehmen muss, dass man sagen muss, diese ganzen Gegenmaßnahmen, die vor allem einen persönlich und wirtschaftlich einschränken, auch sozial einschränken, die hätte es nicht gebraucht. So ist jetzt wirklich die Stimmung in den USA. Bei den Trump-Wählern und auch bei vielen Menschen, die ihn vielleicht nicht gewählt haben, aber die trotzdem sagen, jetzt muss mal Schluss damit sein. Und jetzt kommen diese Virologen mit der nächsten Seuche daher und sagen, ja, bei den Rindern ist jetzt was. Und das ist so schlimm, nur die kleine Erinnerung noch, die Milchbauern weigern sich und die Milchbetriebe weigern sich, Proben zu geben an die Gesundheitsbehörden, um zu untersuchen, ob da H5N1 dran ist. Die Betroffenen auf den Höfen, wenn die Symptome haben, die gehen einfach ein paar Tage nach Hause und lassen sich natürlich nicht untersuchen, weil sie Angst haben, dass man sonst einen Ausbruch feststellt, vielleicht den Hof zumacht und ähnliches. Und die überleben es ja alle. Das ist ja bei Menschen keine aktuell jetzt so lebensbedrohliche Erkrankung in der Regel, sondern die haben ein bisschen rote Augen oder Durchfall oder vielleicht merken sie gar nichts davon. Und es ist so, dass die Virologen in ihrer Verzweiflung ja angefangen haben, Milchflaschen im Regal zu kaufen in den Supermärkten, weil man da tatsächlich das Virus jetzt nachweisen kann.
Das muss man sich mal vorstellen. Vielen. Die Gesundheitsbehörde geht dann in Walmart oder irgendwo hin und macht dort die Proben.
Die holen sich das da, blöderweise kann man da nicht mehr, also da findet man jetzt kein vermehrungsfähiges Virus in dem Sinn, weil diese Milch ist ja prozessiert typischerweise. Also wenn es keine Rohmilch ist, die aber in Amerika auch erlaubt ist, wenn es keine Rohmilch ist, dann ist es so, dass sie da nichts mehr finden. In Europa wäre das viel schlimmer, weil wir viel mehr Rohmilchanteile haben. Wir haben ja auch Rohmilchkäse und solche Sachen. Mhm. Aber in den USA ist Rohmilch eher ungewöhnlich, sage ich mal. Die ist fast immer pasteurisiert und da ist das Virus normalerweise, sage ich mal, nicht mehr vermehrungsfähig hinterher. Aber man kann mit dieser PCR-Methode, die inzwischen ja jeder kennt seit Corona, kann man eben auch abgestorbene Viren nachweisen. Und das machen die dann immer munter und ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber was ich zuletzt gelesen hatte, war gruselig. Ich meine, so ein Viertel oder ein Drittel aller Milchproben war positiv. Also das würde ich jetzt nicht haben wollen, aber die Amerikaner leben damit, weil sie sagen, wir lassen uns, vor allem wir Trump-Wähler, muss man jetzt da fairerweise sagen, wir lassen uns doch vom nächsten Virus jetzt nicht wieder verrückt machen. Das kommt gar nicht in die Tüte, dass wir da was unternehmen. Was hat das zur Folge? Da breitet sich H5N1 aus. Und es gibt eben die Befürchtung, dass das ein Auslöser für die nächste Pandemie sein könnte. Ja. Also ganz sicher berechtigt ist die Befürchtung, dass es eine ganz schlimme Panzootie werden könnte, also eine Tierkrankheit, weil sich das bei Rindern auf der ganzen Welt ausbreiten könnte. Und wenn man dann sich vorstellt, man hätte sowas in Europa, dann wären wir natürlich nicht so nonchalant mit dem Virus in der Milch, sondern wir würden dann wahrscheinlich ganz massive Gegenmaßnahmen ergreifen mit den entsprechenden Konsequenzen für die Landwirtschaft und vielleicht gibt es dann keine Milch mehr fürs Müsli morgens. Das wäre ja ganz fürchterlich für meine Kinder und mich. Und das andere ist, dass es zwei Szenarien gibt, wie daraus eine Pandemie entstehen könnte. Das eine ist das, was die meisten meiner Kollegen so ein bisschen schwarz an die Wand malen, dass das Virus sich in kleinen Tippelschritten so verändern könnte, dass es humanpathogen wird und eine Pandemie macht, also für die Menschen gefährlich und dann eine Pandemie macht. Ich gehöre zu einer Minderheit, die sagt, dass das extrem unwahrscheinlich ist bei H5N1. Habe ich irgendwann mal im Podcast erklärt, will ich jetzt nicht nochmal so im Detail drauf
eingehen. Kann ich sagen, im Mai 2024, gar nicht so lange her, also auch mal zum Nachhören.
Sehen Sie, da hat sich nichts geändert seitdem. Also das stimmt alles noch und da habe ich es dann molekularbiologisch ein bisschen erklärt, warum ich da eine andere Meinung habe, aber auch, glaube ich, damals schon deutlich dazu gesagt, das muss man, glaube ich, dann als Wissenschaftler fairerweise auch sagen, wenn man feststellt, dass die Mehrheit das anders sieht als ich. So, und die andere Möglichkeit, die es aber gibt, ist, dass dieses H5N1, wenn es eben jetzt ewig und drei Tage bei Rindern zirkuliert und immer mal wieder natürlich Menschen im Umfeld der Rinderbetriebe infiziert, mit oder ohne Symptome, da auch vielleicht sogar manchmal von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das weiß man nicht genau. Es gab so einzelne Fälle, wo man nicht wusste, wo die sich das geholt hatten, weil die eben gar nicht auf dem Bauernhof gearbeitet haben. Dann passiert halt irgendwann, kann Folgendes passieren. Diese Influenza-Viren, die haben diese Besonderheit, dass sie Gene austauschen können. Also die, wenn sie doppelt infiziert werden, also wenn sie zwei Influenza-Viren abkriegen, das klingt jetzt so komisch, aber das ist gar nicht mal so selten, dass wenn man von irgendwie drei Leuten in der U-Bahn angenießt wird, dass man dann tatsächlich mehrere Viren drinnen hat. Und wenn sie mehrfach infiziert sind mit Influenza-Viren, dann können diese Viren genetisches Material untereinander austauschen. Die haben so eine Art Chromosomen und die tauschen sie dann untereinander aus und dann haben sie Neues, was dann eben nicht mehr H5N1 heißt, sondern das kann dann zum Beispiel H6N1 heißen oder H3N1 oder ganz andere Kombinationen. Es sind nicht nur diese zwei, H und N, sondern es gibt noch mehr Bausteine, die da ausgetauscht werden können. Und so eine Neuvermischung, Reassortment heißt der Fachausdruck dafür, von solchen Influenza-Genen oder Genbausteinen, das ist eigentlich der Klassiker, wie neue Pandemien entstehen bei Influenza. Und das wäre meine Sorge. Also da habe ich eben eine etwas andere Position. Also das H5N1 selber halte ich jetzt nicht für so super bedrohlich. Einfach deshalb, weil es das seit den späten 1990er Jahren schon gibt. Das hat immer wieder Ausbrüche gemacht. Und irgendwo klemmt es da an der Stelle, wo das dann ja für eine Pandemie erstmal durch die Luft übertragbar sein müsste. Es müsste aerogen übertragbar sein. Und das ist es einfach nicht. Also wenn wir so einen Ausbruch bei den Rindviechern in Amerika haben, das ist immer Schmierinfektion übers Euter. Und es gibt absolut keinen Fall weltweit, obwohl es schon schlimme Ausbrüche mit H5N1 gab in Hongkong, in Ägypten und sonst wo gab es das. Auch in der Türkei mal, wo Kinder gestorben sind. Aber es war immer Schmierinfektion. Es gab es noch nie, dass es durch die Luft geflogen ist. Naja, das ist, es gibt halt dann, wenn meine Kollegen sagen, das Ding fliegt irgendwann, dann sage ich, mache ich irgendwann einen Witz und sage, naja gut, wie viele Mutationen braucht es, bis ein Elefant fliegen kann? Ja, das ist rein theoretisch möglich. Ja. Ich glaube eher, dass es eine Vermischung gibt zwischen diesem flugunfähigen Virus und einem anderen, was aber jetzt für den Laien in der Konsequenz eigentlich eine ähnliche Warnung ist, weil da ist es letztlich im Ergebnis so, je länger so ein Tiervirus, H5N1 jetzt noch als Tiervirus gesehen, zirkuliert bei Menschen oder überhaupt bei Säugetieren, als nächstes vielleicht bei Schweinen oder bei anderen Tieren, die dem Menschen auch immunologisch ähnlich sind, je länger das zirkuliert, desto höher ist die Gefahr, dass es irgendwann mal zufällig zu dieser Doppelinfektion und zu diesem Reassortment, zu einem neuen Virus kommt. Und dann hat man eben einen Klassiker, wie eben ein neues Influenza-Virus entsteht. Und das ist dann nur noch eine Frage, um es mal so ganz dramatisch zu sagen, von Tagen. Also wenn sowas passiert, dann sind es nur Tage, bis sie 100 infizierte Menschen haben. Nicht Monate und Jahre, sondern das macht dann Peng und das setzt sich dann durch, weil das sich nicht mehr anpassen muss, weil das diese Fähigkeit, durch die Luft zu fliegen, quasi von einem Elternteil 100% geerbt hat. Und die Fähigkeit, das Immunsystem auszutricksen und besonders schwere Krankheiten zu erzeugen, von dem zweiten oder dritten Elternteil geerbt hat. Das ist so, dass bei Viren nicht nur zwei Eltern gibt, sondern so ein Virus kann auch zum Beispiel Nachfahre von drei verschiedenen sein.
Nun haben wir ja so ein bisschen mit dem Finger gezeigt auf die Milchkuhbauern im Mittleren Westen in den USA. Wie schätzen Sie denn den Mitarbeiterschutz hier in Europa ein?
Also da bin ich eigentlich jetzt, wenn ich an Deutschland denke, ich muss zugeben, die Lage im Ausland kenne ich nicht überall. Aber ich kann sagen, für Deutschland, für Frankreich, für das Vereinigte Königreich, da kenne ich es ganz gut. Länder wie Dänemark oder Holland machen es eigentlich genauso wie wir. Da würde ich sagen, kenne ich es auch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht so, wie es in Spanien ist zum Beispiel. Oder in Osteuropa bin ich jetzt im Detail beim Arbeitsschutz quasi nicht so im Thema. Aber mal von Deutschland ausgehend, von deutschen Standards ausgehend, wir sind hier hervorragend aufgestellt. Also es ist so, nur mal das Beispiel mit der Landwirtschaft, ja, das ist so eins von vielen, aber wenn man sich überlegt, könnte das bei uns passieren, da muss man sagen, das Friedrich-Löffler-Institut, was bei uns für Tierseuchen zuständig ist, da oben auf der Insel Riems, das ist im Geschäftsbereich des Bundeslandwirtschaftsministeriums, das nimmt natürlich bundesweit oder kriegt bundesweit regelmäßig Proben, nicht nur Milch, sondern auch Blut von Nutztieren. Und untersucht die regelmäßig. Und wir würden das in kürzester Zeit bemerken, wenn bei uns so ein Ausbruch ist. Jetzt natürlich sowieso, weil jetzt sind die maximal alarmiert, das ist ja klar. Und natürlich würde da sofort Konsequenzen ergriffen werden. Also das kommt bei uns gar nicht in die Tüte, dass Leute auf dem Schlachthof mit Rindern zu tun haben, die oder auch beim Melken mit Rindern zu tun haben, die infektiöse Viren ausscheiden, die möglicherweise auch mal einen Menschen befallen können. Dieses H5N1 kann ja gelegentlich einen Menschen befallen. Es gibt nur interessanterweise molekularbiologisch nur ganz wenige Mutationen, die das theoretisch noch bräuchte, eine oder zwei, um rein theoretisch wirklich so ähnlich auszusehen wie humanpathogene Viren. Aber das macht es eben nicht aus irgendwelchen Gründen. Also die Theorie ist grau, die Praxis ist hier so, dass wir da auf der sicheren Seite sind, aber trotzdem unser Arbeitsschutz in Europa ist um Klassen besser, muss man sagen. Also der wird ja zum Teil auch kritisiert, weil wir zum Teil zu streng sind. Sobald bei uns jemand schwanger ist, kommt er aus Risikobereichen raus, in der gleichen Sekunde quasi. Und es gibt tausend andere Dinge, die dafür sorgen, dass bei uns eigentlich das System relativ sicher ist. Hat aber eben dann zur Folge, dass wenn die Kühe eben dann gesperrt werden, gibt es halt keine Milch mehr. Ja, müssen sie irgendwie dieses Pulverzeug trinken, was es für Babys gibt, solange noch was davon da ist.
Oder Hafermilch.
Hafermilch, ja. Oh, noch schlimmer. Oh, gruselig. Ja. Ja, es gibt aber Leute, die lieben das.
Ja, ich finde Hafermilch ist okay.
Ja, also genau, also das können Sie alles machen, wenn es dann so komisch krisselt, wenn Sie das in Kaffee schütten, das ist halt dann so, ja.
Schauen wir weiter aufs Jahr 2025. Da wurde entschieden, dass es ab dem kommenden Jahr also kein Amalgam mehr in Zahnfüllungen geben wird. Das ist eine gute Entscheidung, vor allem auch mit Blick auf Umweltschutz, oder?
Ja, war schon länger fällig. Ich fand es eigentlich interessanter, wie die Zahnärzte dagegen agiert haben. Ja, jetzt tun sie alle so, als hätten sie das schon immer unterstützt. Also zumindest, wenn man die Erklärungen der Zahnarztfunktionäre so der letzten Tage so liest, im Hinblick auf diese Änderung im neuen Jahr. Also es ist so, dass die Zahnärzte in Deutschland sich auf jeden Fall noch bis April diesen Jahres ganz massiv dagegen gewehrt haben, dass Amalgam verboten wird. Haben also laut
gesagt. Aus Kostengründen, oder?
Naja, also sie haben gesagt, das sei nur vorgeschoben, diese Umweltbedenken, die seien vorgeschoben. Und warum haben die sich dagegen gewehrt? Das ist natürlich schon so, das ist schon immer so gemacht worden und das funktioniert gut und es gibt durchaus auch noch Zahnärzte von der alten Schule, die eigentlich das am besten können, weil diese Verarbeitung von dem Amalgam, das wird ja als so eine Art Pampe irgendwie angerührt in so einem Mixer und dann mit so speziellen Applikatoren in den Zahn reingedrückt, dann kratzt man ein bisschen was weg mit einem kleinen Spatel, wartet bis es fest ist und dann kann man es nachbearbeiten. Das ist eigentlich easy. Und das Amalgam hat, weil eben ein bisschen Quecksilber drinnen ist oder weil da Quecksilber drinnen ist, hat es eben auch antibakterielle Eigenschaften. Das heißt also, das hält lange, weil die Bakterien da nicht so leicht drunter kriechen können, ist eben auch bei größeren Löchern relativ einfach zu verarbeiten. Man kann es in einem Rutsch da rein machen und gut ist es und ist eben super billig und hält eben sehr, sehr lange. Also eine Amalgamfüllung, 10 Jahre ist nichts für die. Ja, so. Und vor dem Hintergrund sagen die, was soll das? Es gibt ja keine Vergiftungen durch Quecksilber wegen der Amalgamzähne. Und in der Tat ist es so, dass die Studienlage ist eigentlich so, wenn man super empfindliche Instrumente nimmt, da kann man bei Menschen, die viele Jahre Amalgamfüllungen hatten, vor allem wenn es viele Füllungen sind, unter Umständen schon das Quecksilber irgendwie nachweisen im Blut. Das liegt aber daran, dass die Diagnostikmethoden so super, super empfindlich sind, dass sie schon fast einzelne Atome da nachweisen können von dem Quecksilber, sodass dieser Nachweis zunächst mal was Akademisches ist. Das ist einer der Gründe gewesen, warum man am Anfang sich gegen Amalgam gewehrt hat. Und dann gab es Studien, die versucht haben, irgendeine Assoziation zwischen Amalgamfüllungen und irgendwelchen Erkrankungen herzustellen. Also zum Beispiel immunologische Erkrankungen, dass das Immunsystem geschwächt wird dadurch oder so. Und da muss man sagen, ist zumindest mein Stand, dass keine Studie klar bewiesen hat, dass das Amalgam irgendeinen Gesundheitsschaden macht, solange es im Zahn drinnen ist. Und jetzt kommt eben die Einschränkung. Es gibt zwei Momente, wo das Amalgam in größerer Menge Quecksilber freisetzt. Das eine ist beim Einbauen. Wenn Sie es reinbringen, dann ist natürlich klar, da haben Sie dieses frische Zeug, diese frische Pampe, die da reingedrückt wird. Ich entschuldige mich bei den Zahnärzten, die zuhören. Die nennen das wahrscheinlich nicht Pampe, sondern irgendwie anders.
Die nennen das bestimmt auch Pampe.
Das hat sicher einen Fachnamen, den ich nicht kenne. Und Also in dem Moment müssen Sie natürlich höllisch aufpassen, wenn Sie das schlucken, ja, oder wenn das überhaupt in größerer Menge im Mund rumliegt und dann mit dem Speichel Kontakt hat. Da würde ich davon ausgehen, dass Sie dann einen Schub von Quecksilberaufnahme haben. Muss natürlich auch nicht Schlimmste sein. Ein Fisch essen aus dem falschen Fanggebiet würde Ihnen wahrscheinlich genauso viel Quecksilber auf einmal verpassen. Aber das ist ja hier ein medizinischer Eingriff und darum sollte man das nicht sozusagen bewusst machen. Also das ist der eine Moment. Und der zweite Moment ist, wenn dann irgendwann doch die Füllung raus muss und ersetzt werden muss, dann müssen Sie das aufbohren. Und auch da ist es eben kaum möglich, das zu 100%, sage ich mal, kontaktfrei zu machen. Es gibt da bestimmte Methoden, gibt so eine Art Kondom, kann man fast sagen, was man in den Mund einspannen kann, wenn dieses Amalgam rausgebohrt wird, wo das angeblich dann alles drinnen bleibt. Aber schon, dass es solche Methoden gibt, daran sieht man, da ist man vorsichtig. Man will nicht, dass das verschluckt wird, im Gegensatz zu früher, wo die natürlich da nicht zimperlich waren, die Zahnärzte mit sowas. Und das heißt, also es gibt so grenzwertig, möglicherweise grenzwertig, vielleicht langfristig gesundheitsschädlich für den Patienten. Und das Hauptargument ist, dass man gesagt hat, das muss einfach aus der Umwelt raus. Und das ist auch der Grund, warum es verboten wurde. Gar nicht mal wegen der Patienten, weil die Studien da eben nicht eindeutig sind, sondern weil man gesagt hat, von vielen Arztpraxen gelangt das Amalgam einfach dann am Ende ins Grundwasser und in die Umwelt. Und das Quecksilber ist dann in der Umwelt und das will man nicht. Das ist natürlich schädlich. An der Stelle stimmt es, das ist schädlich. Das geht dann in den Kreislauf rein, wird durch Pflanzen und so weiter wieder aufgenommen. Das will man nicht haben. Da haben die deutschen Zahnärzte gesagt, ja, Moment mal, wir haben ja diese tollen Abscheider in den Arztpraxen, die ein höllisches Geld gekostet haben, damit eben sicher ist, dass das Amalgam nicht durch den Gulli rausgeht. Und ja, in Deutschland würde ich sagen, stimmt das. Also das ist wieder so ein Ding, die Deutschen sind da ziemlich gründlich. Also so eine deutsche Zahnarztpraxis, die wird kaum Amalgam oder Quecksilber in die Umwelt freisetzen. Aber es geht ja um eine europäische Regelung und Sie wissen nicht, wie das am südlichen Ende oder am östlichen Ende der Europäischen Union dann letztlich überall in jeder Praxis läuft. Und dann gab es natürlich so ganz schlaue Leute, die haben gesagt, ja Moment mal, am Schluss des Lebens kommen ja viele unter die Erde oder ins Krematorium oder wenn ich so richtig nachdenke, eigentlich alle.
Und ich habe auch gerade überlegt, wo die anderen hinkommen.
Ja, oh, es gibt ja einen, der will auf dem Mars sterben, aber ich sage jetzt nicht, wer das ist. Und, aber sonst ist es so, dass die meisten doch irgendwie zur Kontamination der Umwelt was beitragen. Und da ist natürlich so, spätestens da wird das Amalgam ja dann freigesetzt irgendwann. Also das Quecksilber wieder freigesetzt und so, dass man gesagt hat, also im Gesamtkreislauf alles Quecksilber, was den Menschen ins Gebiss eingebaut wird, landet irgendwann mal, wenn es nicht in der Absaugeinrichtung des Arztes landet, dann mal in der Umwelt, in der Erde. Und das will man perspektivisch verhindern. Drum sage ich mal, das ist eigentlich mal so grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme. Also ob jetzt alle Plastikstrohhalme verboten werden mussten in der EU, da kann man eher drüber diskutieren, ob das sinnvoll war. Aber bei dem Amalgam würde ich sagen, das war sinnvoll. Hat aber den Nachteil, und da haben die Zahnärzte jetzt natürlich recht, schauen wir mal auf die Alternativen. Das sind ja so Kunststoffe, das hat jeder schon mitgekriegt. Die meisten Zahnärzte nehmen sowieso nur noch das Kunststoffzeug. Ich glaube, Amalgam war auf jeden Fall unter 5%, eher so 2% oder so wurde das noch verwendet. Meistens wird Kunststoff genommen. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. So ein Kunststoff, den kann man, wenn beim größeren Loch, kann man nicht das ganze Loch auf einmal zack zumachen, sondern das muss man in mehreren Schichten machen. Und da wird es eben aufwendig. Da muss man das zwischendurch aushärten mit verschiedenen Methoden und die nächste Schicht draufbringen. Und dann ist es so, dass nicht alle Kunststoffe gleich hart sind. Also an bestimmten Stellen, je nachdem, wenn sie irgendwo am Beißzahn sind, am Backenzahn sind, können sie nicht unbedingt die normalen Kunststoffe verwenden, weil die zu weich sind. Und die Kunststoffe halten insgesamt nicht so lang. Auch wenn die Beimischungen haben, die gegen die Bakterien helfen sollen, ist es so, dass auf jeden Fall das Amalgam haltbarer ist. Und da haben die Zahnärzte gesagt, ja Moment mal, das wird ja viel teurer, weil die Kunststoffe kosten natürlich auch schon mal von vornherein mehr. Dann braucht man verschiedene Sorten, die nicht alle auf Anhieb von der Kasse bezahlt werden sollten. Und dann ist es so, dass dann eben alle paar Jahre das wieder raus muss. Muss man jedes Mal ein bisschen was vom Zahn wieder mit wegnehmen, wenn man den Kunststoff da rausholt. Und drum haben die gesagt, also eigentlich so als Basisversorgung hätten wir gern das Amalgam weiterhin, auch wenn es kaum noch verwendet wird. Und dieser Wunsch ist den Zahnärzten halt jetzt nicht erfüllt worden. Also gibt Schlimmeres, glaube ich. Vor allem die Zahnärzte machen natürlich Folgendes, ohne jetzt eine ganze Kollegenzunft da irgendwie zu diskreditieren, aber einige Zahnärzte halten halt dann sehr schnell den Patienten so eine Kostenübernahmeerklärung hin und sagen, ja, ich kann dir da den super schicken, neuesten Kunststoff, der besser ist und länger hält, natürlich schon reinmachen, da musst du nur was zuzahlen. Und so haben die Zahnärzte oder einige Zahnärzte das Problem auf ihre Weise gelöst.
Und meistens fallen die Füllungen ja eh über die Feiertage raus, aber wir wollen es jetzt nicht heraufbeschwören. EPA für alle, das klingt erstmal nach einer Drohung, ist aber die Überschrift auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums und dahinter versteckt sich die elektronische Patientenakte. Ab dem 15. Januar wird die für alle gesetzlich Versicherten bereitgestellt. Das Bundesgesundheitsministerium spricht vom Kernelement des Digitalgesetzes. Sie wird den Austausch und die Nutzung von Gesundheitsdaten vorantreiben und die Versorgung gezielt unterstützen. Das klingt erstmal vernünftig, zumindest ökonomisch. Wie läuft's mit der Umsetzung?
Ja, also so ganz genau weiß ich es auch nicht, wie es mit der Umsetzung läuft. Ich stimme Ihnen zu, dass es ökonomisch sinnvoll ist und auch irgendwie praktisch gesehen, ja. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie oft kommt man zum Arzt rein und da heißt es dann erstmal hier links abbiegen, Blut abgeben, Urin abgeben, ja, als allererstes. Oder bei so und so viel Orthopäden, wenn man da eine Zweitmeinung haben will, weil man irgendwie auf die Nase gefallen ist, vom Pferd gefallen ist oder sonst was, es tut nach ein paar Wochen immer noch weh, erstmal Röntgen, ja. Und dann sagt man, ja, aber da und da ist doch schon ein Röntgenbild gemacht worden. Das liegt halt dann irgendwo anders in der Schublade oder dort im Computer. Und drum ist diese Idee, dass die Gesundheitsdaten in einer Datenbank sind, auf die am besten nur der Patient sozusagen in dem Sinn Zugriff hat und die man jederzeit überall dem Arzt zeigen kann oder dem Zugriff verschaffen kann, die ist ja, finde ich jetzt, total naheliegend und richtig, um Kosten zu sparen, um Nerven zu sparen und ähnliches, mal auf den ersten Blick. Und deshalb glaube ich, ist es eine gute Sache und es ist auch gut, dass wir im Gesundheitswesen überhaupt da versuchen, so ein bisschen weiterzukommen, weil viele Arztpraxen waren ja bis vor kurzem digitale Wüste, muss man sagen. Also da sind echt noch diese alten lapprigen Pappkarten verwendet worden, wo der Arzt dann reingekrakelt hat, was er beim Patienten untersucht hat und was nicht. Da werden jetzt viele Ärzte sagen, ja, aber das war die beste Methode, da wusste ich auf Anhieb, was los ist. Da konnte ich links oben gucken, meine eigene Handschrift von anno dazu mal und wichtige Sachen unterstreichen und 1000 Sachen, die in der EDV eben mühsam sind.
Bisschen Nostalgie auch.
Ja, vielleicht auch das. Also, aber es ist so, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe auch mal so angefangen, dass ich am Schluss alles auf Karteikärtchen gemacht habe und geflucht habe, als es dann digitalisiert wurde. Wenn man irgendwann mal den Sprung gemacht hat, merkt man, dass es extrem viele Vorteile hat, wenn die Daten digital erfasst sind. Zum Beispiel, wenn man was sucht. Also da muss es natürlich klug erfasst sein, aber wenn Sie eine Datenbank haben, die gut strukturiert ist, dann können Sie die nach verschiedenen Sachen durchsuchen. Also zum Beispiel, ein Patient kommt in die Praxis und Sie haben dem jetzt zum 100. Mal was verschrieben, irgendein Blutdruckmittel, wo Sie eigentlich schon immer der Meinung waren, dass das ganz toll ist. Und jetzt nörgelt der Patient rum, dass er die und die Nebenwirkungen hat. Und dann denken Sie, ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatte ich da nicht letztes Jahr schon mal einen? Und dann können Sie natürlich, wenn es digital ist, einfach mit zwei Knopfdrücken feststellen, wie viele Ihrer Patienten, die genau dieses Medikament in dieser Dosierung bekommen haben, über solche Beschwerden geklagt haben oder sowas. Ja. Also, und das kriegen Sie mit Ihrer alten Kartei, kriegen Sie es auch raus, aber da brauchen Sie ein Wochenende für. Und deshalb ist dieses eigentlich schon sehr von Vorteil, wenn man solche Daten strukturiert hat und wenn man darauf zugreifen kann. Und der nächste Schritt ist natürlich, wenn man dann als Arzt tatsächlich zum Äußersten geht und bereit ist, diese Daten mit anderen zu teilen. Das ist ja bei Ärzten nicht so ganz einfach, dass sie sich da quasi in die Karten schauen lassen. In dem Sinn, im wahrsten Sinn des Wortes, in die Gesundheitskarten reinschauen lassen. Aber das hat natürlich auch Vorteile, wenn man sich mit anderen Ärzten zusammentut und dann der Orthopäde eben beim Internisten in die Datei reingucken kann und schauen kann, was hat der schon für Untersuchungen gemacht. Und der Chirurg, der dann später einen Patienten im Krankenhaus hat, wirklich sieht, was der Orthopäde vorher gemacht hat, was der Internist gemacht hat, was im Labor gemacht wurde und so weiter, bis hin zur Physiotherapie. Da soll ja alles mit angeschlossen werden, was dann die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut da reingeschrieben hat. Da kann man sich natürlich viel besser dann ein Bild verschaffen, weil der Patient erstens nicht immer alle Unterlagen dabei hat, zweitens sind die eben dann nicht strukturiert und bis sie dann die ollen Arztbriefe alle durchgelesen haben, werden sie auch wahnsinnig, dann stehen dann 10 Patienten draußen und warten schon. Und es ist auch so, dass diese verschriftlichten Sachen, die verschwinden dann irgendwann. Das ist dann weg, dann ist die Arztpraxis zu und keiner weiß, wo es gelandet ist. Also aus all diesen Gründen ist eine Transparenz meistens von Vorteil und das soll diese elektronische Patientenakte letztlich am Ende des Tages bewirken. Sie haben aber eigentlich eine andere Frage gestellt. Wie weit ist es schon? Funktioniert es? Da kann ich nur sagen, es gibt zwei Modellregionen in Deutschland, wo man es halt jetzt ausprobiert hat. In Hamburg zuerst und im Frankenland.
Mit entsprechender Unterstützung.
Ja, genau. Und die haben sehr positive Berichte. Also ich habe tatsächlich die Berichte mir mal angeschaut, weil ich wusste, wir reden heute drüber. Also es ist so, also die haben natürlich sehr viel Geld gekriegt. Das war ein absolutes Prestigeobjekt, sowohl von den Regionen als auch natürlich vom Bundesgesundheitsministerium. Und die loben sich selber über den grünen Klee, wie gut es gelaufen ist. Die werden jetzt scharf geschaltet, ich glaube stufenweise. Zuerst die zwei Modellregionen schalten jetzt auf Echtbetrieb um, wie man das dann so schön nennt. Vorher heißt es Pilotbetrieb. Und dann als nächstes soll es dann bundesweit, nach kurzer Zeit bundesweit scharf gestellt werden. Ich glaube, meine Prognose ist, nicht weil ich Pessimist wäre, aber weil ich schon so viele EDV-Projekte im weitesten Sinne beobachtet oder betreut habe, dass das dieser bundesweite Start verschoben wird, weil doch viele Leute schreien werden, ey, bei mir geht aber das und das nicht und auf welchen Knopf muss ich da drücken und warum ist mein Bildschirm immer blau und sowas. Also das wird wahrscheinlich nicht optimal funktionieren. Vor allem, Sie haben schon gesagt, mit der Betreuung in diesen Modellregionen ist natürlich Folgendes gemacht worden. Da hat man extra Firmen gegründet und mit sehr viel Geld ausgestattet, auch mit sehr viel Personal, die denjenigen, die da beteiligt waren an diesen Modellnetzwerken, es geht ja letztlich um eine, wenn Sie so wollen, IT-Infrastruktur, die da verbunden ist über zwischen Praxen, zwischen Krankenhäusern, zwischen Laboren, Physiotherapie, Apotheken, wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen, aber so dieses ganze Netzwerk und die Krankenkassen natürlich, das alles hängt zusammen. Und diese Infrastruktur, die heißt bei denen Telematik-Infrastruktur, TI, die Telematik-Infrastruktur, die von einer GmbH gemanagt wird, die sogenannte Gematik GmbH, wer dem Lauterbach gelegentlich zugehört hat, der weiß, dass der die Gematik ganz oft im Mund geführt hat. Und das ist der Verein, der dieses, wenn Sie so wollen, dieses Netzwerk organisieren soll, wo das alles zusammenhängt. Und die alle miteinander haben also in diesen Modellregionen die wenigen Apotheken, die da mitgemacht haben, die wenigen Arztpraxen, die da mitgemacht haben, das waren alles so Handverlesene, die sich da freiwillig mehr oder weniger gemeldet haben, die wenigen Krankenhäuser, die haben die natürlich betüttelt. Ja, die hatten das rundum sorglos Paket, die hatten so eine Telefonnummer, wenn sie da angerufen haben, weil was nicht funktioniert hat, eine Sprechstundenhilfe wusste nicht weiter, da ist dann bei einer Hotline, bei einer Serviceline, müssen Sie sich vorstellen, sofort jemand rangegangen, nach dem ersten Klingler. Und dann auch noch jemand, der sich auskennt. Nicht jemand, der sagt, oh, ich muss Sie mal an Level 2 des Supports weiterverbinden, sondern das waren ja wirklich die Leute, die wollten, dass es funktioniert, die da direkt dran waren.
Haben Sie mal
einen
Neustart
waren gemacht?
Man kennt ja diese
genau, wenn sich nichts tut, dann boot, ja. Oder das andere ist dann immer, der andere war schuld, ja. Der die Software herstellt, sagt, das Betriebssystem ist schuld und umgekehrt.
Ja, schön, ja.
Und haben Sie denn überhaupt die neueste Version aufgespielt? Und dann machen Sie, ja, und dann löschen Sie mal alles. Das ist mein Liebling. Mein Liebling ist alles löschen und ganz von vorne anfangen. Und dann, wenn Sie quasi alle Daten neu eingeben müssen, dann funktioniert es immer noch nicht. Also gut, könnte man lange, lange drüber kalauern. Aber
ja,
es ist halt so.
Zeigt ja das Ausmaß des Ganzen, ne? Wenn jetzt so eine Arztpraxis mit jeder einzelnen Institution, mit jedem Labor diese Probleme hat, kann man sich schon vorstellen, dass man irgendwann nicht mehr so motiviert ist, die EPA gut durchzusetzen.
Das ist genau das. Also da müsste man fast mal jemand interviewen, der so eine Modellregion betreut hat. Aber ich würde wetten, dass die Hauptarbeit, abgesehen davon, dass die EDV natürlich Feintuning braucht. Also da könnte ich jetzt auch Geschichten aus dem Krankenhaus erzählen, dass selbst in einem Krankenhaus es manchmal so ist, dass sie diese EDV-Leute, und das sind meistens externe Dienstleister oder externe Firmen, nicht dazu bringen, dass der eine die Röntgenbilder vom anderen anschauen kann und so, weil irgendwie was im Feintuning nicht stimmt. Aber ich, da müssen wir mit den Leuten mal reden. Aber ich glaube, neben der EDV, die natürlich zusammenpassen muss, und man muss sagen, so Arztpraxen, die haben ja Arzt-EDV, wenn sie eine haben, von verschiedenen Anbietern. Also jeder Anbieter hat da was anderes und die müssen alle einheitliche Schnittstellen zu dieser Telematikinfrastruktur anbieten. Das ist nicht ganz einfach. Und da auch, dass das dann sicher funktioniert und da jetzt nicht Putin und seine Freunde immer mitlesen können, das ist alles nicht ganz einfach. Und ich glaube aber, dass der zweite Punkt tatsächlich ist, Sie müssen, das ist das, was Sie richtig angesprochen haben, Sie müssen die Mitarbeiter selber dazu bringen, dass die eine positive Grundeinstellung dazu haben. Dass sie nicht, wenn beim dritten Mal was nicht funktioniert hat, sagen, oh, das geht mir ja auf die Nerven, jetzt nehme ich doch wieder den Zettel, ja, und ach, wie war das schön früher, als der Herr Doktor mir über den Gang zugerufen hat, was ich aufs Rezept schreiben soll, und jetzt tippt er irgendwas ein und das poppt bei mir auf und dann kommt der Patient hier rüber und ich weiß gar nicht, wie ich sein Rezept, sein elektronisches, so quasi auf den Weg bringe. Das gibt es ja auch schon seit einiger Zeit, die elektronischen Rezepte und die elektronischen Krankschreibungen gibt es inzwischen, die Arbeitsunfähigkeitsschreibung. Und da würde ich mal sagen, das ist, wir müssen uns alle darauf einstellen, dass das ein längerer Prozess ist. Man geht hier quasi in eine neue Phase, was fast so ist, als würde man in ein Land gehen, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Es ist ein bisschen so, dass wir eine neue Sprache dazulernen müssen im medizinischen Bereich. Der Patient zum Glück nur so am Rande, aber die Mediziner müssen sich eigentlich das so vorstellen, als wären sie jetzt gezwungen, plötzlich auf ihre alten Tage nochmal irgendeine Fremdsprache zu lernen. Und wenn man das aber akzeptiert und sagt, jawohl, das mache ich jetzt, das will ich jetzt, das trage ich jetzt dazu bei, dass wir als Bundesrepublik aus der digitalen Steinzeit einen kleinen Schritt nach vorne machen, dann kann man das vielleicht irgendwie mit einer positiveren Motivation machen und hinnehmen, dass am Anfang sicher Sand im Getriebe sein wird.
Und wie Sie schon sagen, es ist ja erst der Anfang. Das ist ja auch nur, in Anführungszeichen, die EPA für die gesetzlich Versicherten. Wie setzt man das dann bei Privatversicherten um? Das, also dann die Folgefragen für die verschiedenen Anbieter. Findet man dann eine einheitliche Lösung?
Ja, die arbeiten dran. Also auf dem Papier gibt es diese Lösungen natürlich. Das ist ja immer das Schöne, wenn Sie 5 Fachleute zusammensetzen und in den Raum sperren und sagen, ja, die haben 6 Meinungen, das stimmt, ja. Aber das Interessante ist, wenn Sie denen eine konkrete Fachfrage stellen, da steigt relativ schnell weißer Rauch auf. Also das ist so, also in Sachfragen können sich Fachleute meistens irgendwie einigen. Das war ja in Corona das Problem, dass man das nie gemacht hat, dass man die unterschiedlichen Positionen, die Leute mit den unterschiedlichen Positionen nie zusammengesteckt und gesagt hat, jetzt einigt euch einfach mal, sondern jeder hat einzeln irgendwie erstmal so seine Primärmeinung rausposaunt. Aber sonst ist es so, bei solchen Dingen, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Anpassung von Infrastruktur geht, also wir kennen das aus dem Krankenhaus, das ist alles schon gemacht worden. Da heißt das Zauberwort HL7, das ist Hospital Level 7, heißt das, glaube ich. Das ist quasi die Übertragungsstandard für Daten im Krankenhaus im weitesten Sinn. Gibt es 1000 Untervarianten, aber eigentlich gibt es den Standard. Das ist inzwischen ein dickes Buch mit, glaube ich, ein paar hundert Seiten, natürlich elektronisch, aber eigentlich weiß man, wie es funktionieren soll. Und auch in der Raumfahrt ist es ja so, dass irgendwie Houston und die Raumschiffe irgendwie miteinander kommunizieren, obwohl die zum Teil auf der anderen Seite der Erde sind und da irgendwelche Relaisstationen verwenden müssen, die also von ganz anderen Ländern gemanagt werden.
Und noch ganz woanders gestartet sind.
Und sonst was, ja, keiner weiß, wer die gestartet hat und so. Vielleicht sind sie doch auf dem Weg zum Mars, da sind wir wieder an der Stelle. Aber es ist so.
Wir nennen seinen Namen in dieser Ausgabe mal nicht.
Nein, aber es ist so, aber es ist so, das ist möglich. Unter Fachleuten ist das möglich. Das scheitert meistens an so praktischen Dingen dann. Da sagt dann irgendein Sicherheitsexperte in irgendeinem Bundesland, nee, das und das Feature gefällt mir nicht, das ist zu unsicher, da müsst ihr noch was einbauen. Und dann rüsten die da was nach. Und in dem Moment ist es dann bei den anderen plötzlich nicht mehr kompatibel. Und so geht es dann meistens. Also meistens sind es so diese kleinen Stellschrauben, die man später verdreht hat, die dann die Probleme machen. Aber ich glaube, unterm Strich also, wird das eine Sache, die eigentlich funktioniert. Ich glaube, es gibt für mich 2 Sachen, wo wir als Bürger ein bisschen gucken müssen, wo wir aufpassen müssen, dass es nicht in die falsche Richtung geht, auch als Ärzte natürlich. Das eine ist, sage ich mal, die Datensicherheit. Diese Verbindung zu diesem Netzwerk, die ist relativ sicher. Das sind sogenannte virtuelle private Netzwerke, VPN-Tunnels. Das gilt heute als sicher im Moment. Also kommt immer darauf an, wer angreift, aber so für die üblichen Angreifer ist das relativ sicher. Das Unsichere ist hier die Endstelle. Also in jeder Arztpraxis sitzt ja irgendein Arzt, der mit einer ganz normalen elektronischen Gesundheitskarte da Zugriff drauf hat. Auf einen Teil der Daten, aber sie sind dann letztlich in diesem VPN drinnen, in diesem Netzwerk. Und deshalb glaube ich, dass wenn man jetzt rein theoretisch so mehrere Ärzte hat, die also gar keine echten Ärzte sind, sondern so Bots sind, so fiktive Ärzte, die irgendwie Zugriff zu diesem Netzwerk bekommen auf diese Weise, dass man da, also ich halte das nicht für absolut sicher, dieses Datennetz, weil die Daten eben dezentral gespeichert werden, weil sie irgendwo in der Wolke unterwegs sind. Ja, die Server stehen in Deutschland. Im Moment wird das alles noch so päpstlicher als der Papst verwaltet, sodass ich sagen würde, in den nächsten 4 Wochen werden wir wahrscheinlich keine Cyberattacke haben aus dem Ausland, die sich in die Telematikinfrastruktur irgendwie reingewanzt hat. Aber ich würde nicht ausschließen, dass das in den nächsten 2 Jahren nicht mal passiert. Und das ist dann eigentlich auch nicht so schlimm. Mein Gott, warum? Dann hat halt irgendjemand, der in Peking oder in St. Petersburg sitzt, vielleicht meine Blutwerte von vor 2 Jahren auf dem Schirm. Das kann mir auch egal sein. Aber das führt natürlich dann dazu, dass das Vertrauen in das System hier zusammenbricht, wenn das in der Zeitung steht, weil dann jeder natürlich Vorstellungen hat, dass die Gesundheitsdaten offen sind. Also die Sicherheit und das andere ist diese Entwicklung, die ja eigentlich in gewisser Weise gewollt wird. Ich nenne es gerne Automatisierung. Andere sagen dazu künstliche Intelligenz. Vieles wird als Intelligenz bezeichnet, was eigentlich nichts anderes ist als ein normaler Algorithmus, den Sie aufschreiben können mit einer Programmiersprache in 10 Minuten und hinterher wird es als KI verkauft. Aber letztlich ist es so, es gibt massenweise Apps, also so kleine Programme, Gesundheits-Apps heißen die, die heutzutage auch wie ein Medikament quasi verschrieben werden können und auch mörderisches Geld kosten. Und die sollen den Patienten in irgendwelchen Situationen helfen und da letztlich den Arzt oder die sonstige Personal ersetzen. Also wann muss ich vom Fahrrad absteigen, wenn ich eine Bergtour gemacht habe und mein Blutdruck irgendwie hochgeht oder sonst was und also welche Trainingshilfen brauche ich, wenn ich 5 Kilo abnehmen will? Also diese Gesundheits-Apps, die quasi auf Rezept zu haben sind, die ähneln so Fitness-Sachen, die man irgendwie im Internet für 1 Euro kriegt oder ganz
umsonst. Oder kostenlos, ja.
Ja. Und diese Apps, die steuern mehr und mehr eigentlich, was mit dem Patienten passiert. Wir haben ja auch als Teil dieser ganzen digitalen Infrastruktur, ein wichtiger Baustein davon ist ja dieser elektronische Medikationsplan, wo also dann drinnen steht, welche Medikamente jemand bekommt. Da sollen vor allem Unverträglichkeiten früh erkannt werden oder Doppelmedikationen erkannt werden. Das ist alles schön und gut, aber wenn der Moment kommt, wo sowas von einer App dann mitgesteuert wird, meinetwegen auch mit einer echten KI. Also ich gehe jetzt nicht darauf ein, was der Unterschied zwischen allgemeinen, einfachen Algorithmus und echter KI ist, aber von mir aus, gerade wenn die KI da mitmacht, also ich habe immer das Gefühl, so diese Intuition von einem Fachmann, der sich mit dem Thema auskennt als Arzt, das will ich mir nicht durch eine KI ersetzen lassen. Also vorhin haben wir über den Kongo gesprochen, ja. Jetzt so ein bisschen die Befindlichkeiten der afrikanischen CDC mit reinzubringen, zu wissen, wie es da in der Region ist, welche Interessen haben die einzelnen Players, ja. Das sind Sachen, das können Sie in der KI nicht einprogrammieren. Und wenn Sie die KI fragen, hätten Sie wahrscheinlich bei diesem Disease X damals die Antwort gekriegt, sofort die Grenzen zumachen, ganz Afrika vom Rest der Welt abschließen, abschirmen, und Einsatz von Napalm vorbereiten oder so, ja. Also das ist so, da wissen Sie nicht, was so eine KI ausspuckt für ein ungewöhnliches Ereignis, was multifaktoriell ist. Und hier ist es auch so, wenn Sie Patienten haben, das spielen so viele Sachen eine Rolle. Ja, da müssen Sie an Sachen denken, die der vielleicht früher gemacht hat, die er vielleicht Ihnen früher erzählt hat. Ich habe schon oft gesehen, dass Patienten ungewöhnliche Diagnosen haben Und man kommt deshalb nicht drauf, weil sie einem was verheimlicht haben. Aus Scham oder aus irgendwelchen Gründen haben sie irgendwas nicht gesagt, was zu ihrem Lebensstil dazu gehört. Und wenn sie das als KI nicht auf dem Schirm haben, dann ist es halt wirklich nicht da. Als Arzt haben sie aber eine Chance, durch so eine ärztliche Intuition solche Dinge dann rauszukitzeln oder auch im Gespräch dann rauszufinden. Und drum glaube ich, dass diese Entwicklung mit der Digitalisierung der Medizin aus Kostengründen Personal spart, also es wird immer mehr ohne den Arzt gemacht. Aber ich glaube, wir müssen ganz genau hinschauen, was wir dem Arzt wegnehmen und wo wir vielleicht am Schluss sagen, es gibt Kernbereiche in der Medizin, die muss, ich möchte es gar nicht sagen der Arzt, aber die muss der Mensch selber machen. Das kann ja auch mal ein Krankenpfleger sein oder ein Physiotherapeut oder sowas. Aber ich glaube, es gibt einfach gerade im medizinischen Bereich, das ist sowas Zwischenmenschliches, wo sie diese menschliche Kompetenz brauchen. Und das komplett an die Elektronik abzugeben, da habe ich ein bisschen ungutes Gefühl.
Ein Appell an die menschliche Betreuung.
Ja, klingt ja schon fast weihnachtlich, gell? Aber nee, das ist ja völlig unabhängig
ist völlig
davon.
Ja.
Das ist, ich bin halt ein bisschen oldschool an der Stelle, muss ich einfach sagen. Und wenn es ist häufig so, dass die naheliegende, also wir haben ja auch zum Beispiel in der Medizin das Thema mit der evidenzbasierten Medizin. Evidenzbasiert ist eigentlich ganz toll. Das heißt, dass wir nur Sachen machen, die auf Statistiken beruhen. Da können Sie nicht mehr sagen, ich kenne 3 Patienten, denen hat es geholfen, nehmen Sie das mal, sondern es geht darum, was bei 3000 passiert, rein statistisch, und dann kann man es erst empfehlen. Das ist vielen Menschen fremd, muss man offen sagen. Zum Beispiel der der künftige Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten von Amerika, Herr Robert Kennedy Jr., der gibt praktisch nur Empfehlungen aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen und das, was ihm seine Tante erzählt hat. Extrem viel Bauchgefühl. Ja. Und leider auch jemand, den kaum jemand kennt hier, das ist der Dave Weldon. Das ist der künftige Chef der CDC, der amerikanischen. Wir haben jetzt über CDC gesprochen. Die amerikanische CDC kriegt einen langjährigen Impfstoffkritiker kriegt die als Chef. Also viel Spaß damit. Das ist also ein Held der Anti-Vax-Szene, wie die bei denen heißt. Also ganz radikalen Impfgegner, der bis vor kurzem immer gesagt hat, dass die Impfstoffe Autismus erzeugen, obwohl das die eine Studie, die da mal Hinweise gegeben hat, längst widerlegt ist, zurückgenommen wurde damals sogar. Und obwohl, das ist ein komplettes Märchen, aber der verbreitet es ständig, ist auch gerade noch in einem Film aufgetreten, wo das nochmal propagiert wird, hat Berufsverbot gekriegt und solche Sachen. Und dieser Typ, der als Arzt, der Filmemacher hat Berufsverbot, ob der Arzt auch Berufsverbot hatte, weiß ich nicht, aber er hat zuletzt in Florida einfach eine Arztpraxis gehabt. Und dieser Dave Weldon wird jetzt Chef von CDC. Ja, also, und das ist eben jemand, der ist ganz berühmt dafür, dass er immer bei Reden erzählt, ja, ich kenne da ein Kind, mit dem ist das und das passiert und nach der Impfung ist das und das passiert. Und ganz offensichtlich war da ein Zusammenhang. Wir müssen uns einfach speziell in der Medizin, aber ich glaube insgesamt in unserer modernen, komplexen Welt damit abfinden, dass unsere eigene Beobachtung nur ein Datenpunkt ist und dass man eine qualifizierte Aussage über solche Wahrscheinlichkeiten eben erst machen kann, wenn man ganz viele Datenpunkte hat, also eine Statistik hat. Und das ist schwer, das ist wird in Amerika ganz gruselig, wenn er tatsächlich CDC-Chef wird, weil die natürlich nur von sowas leben, von solchen Datenpunkten. Und für unseren Alltag müssen wir eben auch sagen, manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie aussehen, sondern man muss manchmal in den Hubschrauber steigen und alles von ganz oben schauen mit ganz vielen Datenpunkten und dann sieht man plötzlich das echte Bild und stellt fest, das, was ich in meinem Leben bisher so beobachtet habe, war ein kleiner Ausschnitt, der aber nicht repräsentativ ist.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekulis Gesundheitskompass. Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Die nächste Ausgabe erscheint dann am 9. Januar mit dem Neuen hier im Podcast-Team. André Seifert und wir, Professor Kekulé, wir hören uns Ende Januar. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut rüber ins 2025. Schöne Weihnachtsfeiertage und vielen Dank auch für dieses Jahr.
Gerne danke ich Ihnen auch, Frau Böttcher, und wünsche Ihnen und unseren Hörern auch, dass Sie gesund bleiben und gut ins neue Jahr kommen, und man darf sich den Optimismus nicht verderben lassen.
Trotz dieser Ausgabe.
Ach Mensch, diese ganzen. Ich finde, man muss im Grunde genommen, um das am Schluss noch zu sagen, man muss die positiven Dinge ins scharf stellen, mikroskopisch scharf stellen. Mhm. Also Gesundheit, Frieden, dass wir alle wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten auf der Welt, auf die sollten wir uns mal konzentrieren, statt auf die Unterschiede.
Sehr gut. Vielen Dank für das Schlusswort.
Ciao, ciao. Ja, tschüss. Dann, tschüss.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle diese Empfehlung, gerade nach dieser politischen Woche bzw. diesen politischen Wochen mit den Wahlen der Ministerpräsidenten in Thüringen und Sachsen, blicken wir auf den Podcast Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik, schauen in dieser Woche natürlich auch nach Thüringen und Sachsen. Malte, worum wird's gehen?
Na, wir haben ja überaus ereignisreiche Wochen hinter uns mit dem 1. September und den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Dann am 22. September kam Brandenburg noch dazu. Und jetzt kurz vor Weihnachten gab es dann die Bescherung. In allen drei Bundesländern im Osten gab es dann jetzt auch endlich neue Landesregierungen. Alle drei Ministerpräsidenten sind wiedergewählt worden, wenn es auch ziemlich geruckelt hat. In Brandenburg ging es noch am einfachsten. In Thüringen hat Mario Vogt das hinbekommen, dass er eine doch sehr illustre Runde zusammenbekommen hat mit CDU, SPD, BSW und so eine Art Tolerierung oder Unterstützung durch die Linkspartei, was die CDU eigentlich immer abgelehnt hatte. Nur Michael Kretschmer, der hatte es ja am allerschwierigsten, bei dem ist es ja so, dass er keine Mehrheit mehr hinbekommen hat. Und das alles wollen wir mal sortieren. Wir wollen mal schauen, wo stehen die drei ostdeutschen Länder am Ende dieses Jahres und was ist eigentlich von diesen doch sehr unterschiedlichen Landesregierungen zu erwarten. Und stehen wir möglicherweise schon vor baldigen Neuwahlen, weil das alles nicht so stabil ist.
Wahlkreis Ost zu finden in der ARD Audiothek.
ARD. MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.